Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Den Spruch, den kennt ihr aus dem Fernsehen, wenn für Medikamente Werbung gemacht wird. Fragen Sie weder Arzt noch Apotheker. Das sagen Ragnhild und Jan Schweizer. Besser gesagt, sie schreiben das. Das ist nämlich der Titel ihres Buches. Untertitel: Warum Abwarten oft die beste Medizin ist. Und die beiden sind keine Verschwörungstheoretiker oder passionierte Arztverweigerer. Sie sind Ärzte und arbeiten beide als Medizinjournalisten. Warum sie das sagen und was in ihrem Buch drinsteht, darüber habe ich mit Jan Schweizer gesprochen und habe ihn zuerst mal gefragt, warum ist denn Abwarten oft die beste Medizin?
Weil man sich damit oftmals etwas Gutes tut. Denn wenn man erstmal beim Arzt ist oder auch beim Apotheker, dann kann etwas passieren, was nicht passieren sollte. Dann wird man womöglich diagnostiziert oder behandelt und das kann Nebenwirkungen haben. Das kann zu Folgen führen, die man vorher vielleicht gar nicht absieht. Und wenn man abwartet, dann kann der Körper eigentlich relativ viel übernehmen und kann die meisten Dinge, mit denen man sich da plagt, auch ganz gut heilen und von alleine wegmachen.
Das gilt aber nicht, wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Daumen abschneide oder vor Bauchschmerzen kaum noch atmen kann.
Nein, wenn man sich einen Daumen abschneidet oder so starke Schmerzen, wo auch immer hat, ne, auch gerne mal in der Brust oder sowas, dann soll man natürlich zum Arzt gehen. Und ich glaube, dieses Gefühl dafür, wann man zum Arzt gehen soll, also wann es wirklich nötig ist, das haben die allermeisten Leute. Und sollte man auch gar keine Sekunde verlieren, sondern sofort losstürmen, ganz klar.
Warum sagen Ärzte dann nicht einfach, wenn man mit einem Schnupfen zu ihnen kommt, geh nach Hause, trink einen Tee, anstatt irgendwas zu verschreiben?
Ja, das hat viele Gründe. Ne? Zum einen sitzt der eine Grund dem Arzt da gegenüber, nämlich der Patient. Der Patient kommt ja, damit etwas getan wird. Der hat womöglich ein bisschen im Wartezimmer gesessen, vielleicht eine Stunde oder so. Und wenn ihm dann der Arzt sagt, da machen wir jetzt erstmal nichts, ne? Das ist ja nur eine Erkältung. Und auch wenn es ihnen wirklich jetzt schlecht geht, warten wir erstmal ab. Und wenn es nach einer Woche oder anderthalb Wochen nicht besser ist, dann kommen sie wieder. Dann ist der Patient natürlich enttäuscht. Er möchte ja, dass das getan wird. Und dann kommt es oft dazu, dass der Arzt zum Beispiel ein Antibiotikum verschreibt bei einer Erkältung, was wirklich völlig unsinnig ist und was er eigentlich auch wissen müsste. Denn Antibiotika wirken nur gegen Bakterien und die meisten Atemwegsinfektionen werden durch Viren ausgelöst. Also die Antibiotika haben da überhaupt gar keine Wirkung.
Das heißt, wir sind mit unserer Erwartungshaltung ein Stück weit selber schuld. Wenn ich zum Arzt gehe, dann soll der mich gefälligst heilen, so nach dem Motto.
Absolut. Also diese Erwartungshaltung von uns Patienten, und da nehme ich mich ausdrücklich mit ein, die ist natürlich groß, weil man das ja auch aus seinem Leben kennt. Es muss ja immer etwas getan werden. Es kann ja nicht sein, dass mal jemand sagt, jetzt warten wir erstmal ab, das lassen wir erstmal, sondern das Tun, das hat ja ein viel besseres Image als das Abwarten, als das Nichtstun. Und so entsteht dann auch eine Erwartungshaltung.
Hat der Arzt umgekehrt, spürt er diese Erwartungshaltung auch ein Stück weit oder hat das vielleicht auch was mit Berufsehre zu tun, dass wenn jemand zu ihm kommt, dass er auch das Gefühl hat, er muss jetzt was tun, er muss jetzt handeln?
Das bestimmt auch. Der Arzt hat ja nicht jahrelang, vielleicht manchmal sogar 10 Jahre studiert, dann noch eine Facharztausbildung gemacht, nur damit er seinen Patienten dann hinterher sagt, nee, da machen wir jetzt nichts, sondern der will was tun, das ist ja auch ganz klar. Er hat das vielleicht auch im Studium gelernt und ist dann nicht immer up to date, was die wissenschaftliche Evidenz, also die wissenschaftliche Lage anbetrifft, denn da zeigt sich wirklich bei vielen Krankheitsbildern, Symptomen und so weiter, dass es oft besser ist, nichts zu tun. Also nehmen wir zum Beispiel auch mal die Rückenschmerzen, die ja auch relativ häufig sind. Was viele Ärzte da tun, ist, ein Röntgenbild anzufertigen. Aber wenn das wirklich unkomplizierte Rückenschmerzen sind, und die meisten sind unkompliziert, dann ist das ein No-Go. Da fertigt man bitte kein Röntgenbild an, da wartet man erstmal ab ein paar Wochen. Und wenn es dann nicht besser geworden ist mit den Rückenschmerzen, wenn sie vielleicht sogar zugenommen haben, sich in irgendeiner Form verkompliziert haben, dann kann man immer noch ein Röntgenbild machen, beziehungsweise macht man besser sogar ein anderes Bild, nämlich eins mit einem CT oder einem MRT.
Wie viel hat sowas dann auch mit Geld verdienen am Ende zu tun, wenn der Arzt sowas vorschlägt oder so eine Therapieform dann verschreibt?
Das hat bestimmt auch vor allem in bestimmten Fachrichtungen was mit dem Geld zu tun. Man muss auch zwei Dinge vor allem sehen. Das eine ist, dass der Arzt vor allem dann Geld verdient, wenn viele Patienten kommen in seinem Quartal. Jeder Patient, der neu in seinem Quartal kommt, bringt ihm ein bisschen Geld. Also muss er viele Patienten durchschleusen. Das bedeutet wiederum, er hat wenig Zeit für sie, kann sich nicht so sehr lange mit ihnen unterhalten, wobei das schon sehr, sehr viel bringen würde, dieses Unterhalten bei der Diagnosestellung und eine körperliche Untersuchung dazu. Da hat er eigentlich schon 80-90% der Diagnosen gestellt auf diese Weise. Aber die Zeit hat er dann einfach nicht, weil der nächste Patient auch schon wartet in seinem Wartezimmer. Und das Zweite ist, dass er, wenn er bestimmte Geräte in Anspruch nimmt, die in seiner Praxis stehen, dass er sich die oftmals auch gut bezahlen lässt. Manchmal eben auch aus der Privatschatulle des Patienten. Das zahlt dann die Kasse gar nicht, sondern da wird dann der Patient, nachdem er mit irgendetwas bestrahlt oder ich weiß gar nicht, was auch immer da gemacht wird, alles. Nachdem das passiert ist, wird der Patient dann hinterher am Empfangstresen zur Kasse gebeten.
Okay, das ist so quasi Spezialbehandlung, das kennt man so vom Zahnarzt, die Zahnreinigung zahlt man obendrauf, das zahlt nicht die Kasse, sowas in der Richtung.
Zum Beispiel das, genau, bei Zahnärzten, aber Orthopäden, die haben auch manchmal Geräte da stehen. Manchmal stehen die da auch schon seit Jahrzehnten und haben ihren Dienst getan und tun ihn immer noch. Da wird dann mit Wärmebestrahlung, Infrarot oder sowas das Knie behandelt, in Anführungsstrichen. Bringen tut das in den allermeisten Fällen nichts, außer ein bisschen Geld eben für die Kasse des Arztes. Mhm.
Das ist jetzt eher so der Bereich Hausärzte, Fachärzte gewesen. In Ihrem Buch beschreiben Sie aber auch, dass es in Krankenhäusern auch Fälle gibt, wo tatsächlich der Wohnort darüber entscheiden kann, ob man operiert wird oder nicht und nicht die Frage, ob es wirklich nötig ist. Warum ist das so?
Das hat auch wieder mehrere Gründe. Also zum einen liegt das sicher auch an der Schule des jeweiligen Krankenhauses. Also wo die Ärzte, die da operieren, ausgebildet wurden und von wem sie ausgebildet wurden. Wenn das jemand war, der eher dazu geraten hat oder es eher so gehandhabt hat, zu operieren und mal gleich loszulegen, dann tun das seine Schüler oftmals eben auch. Ja. Also damit hat das zu tun. Das hat aber natürlich auch mit dem Selbstverständnis von einigen Ärzten zu tun. Die wollen halt etwas tun. Also gerade die operierenden Fächer haben manchmal Vertreter, die denken, sie könnten das einfach sehr, sehr gut alles und könnten sehr gut operieren. Und auch wenn die Operation schwierig ist und man das auch weiß, sie selber beherrschen die ja. Und deswegen kommen die Patienten bei ihnen dann unters Messer. Und das ist natürlich nicht gut. Und man muss sich überlegen, wie das denn wirklich sein kann, dass es von Wohnort zu Wohnort unterschiedlich häufige Operationszahlen gibt, da müssten die Patienten ja eigentlich unterschiedlich krank sein, deutlich unterschiedlich krank sein, aber das ist eben nicht so. Es liegt dann wirklich an den Ärzten und an den Krankenhäusern.
Mhm. Hat das am Ende dann auch wieder was mit Geld verdienen zu tun? Weil ich meine, wenn ich operiere, dann verdiene ich als Krankenhaus ja Geld, ne?
Im Krankenhaus ist das definitiv so. Da gibt es auch unter der Hand, erzählen einem das die Ärzte, da gibt es auch quasi Anweisungen manchmal von der Krankenhausleitung, die den Ärzten sagt, ihr diesen Monat müsst ihr aber diese und jene Zahl an Operationen durchführen, damit es uns gut geht. Denn die Krankenhäuser stehen wirklich auch unter wirtschaftlichem Druck und jede Operation mehr bringt da Geld.
Wenn Sie jetzt sagen, lieber mal zu Hause bleiben, wenn es einem jetzt nicht so fürchterlich schlecht geht, was halten Sie dann von Vorsorgeuntersuchungen? Weil da gehe ich ja als gesunder Patient zum Arzt in der Hoffnung, dass nichts gefunden wird.
Ja, das haben Sie gerade schon ganz schön gesagt, ne? Gesunder Patient, das widerspricht sich ja eigentlich schon so ein bisschen. Eigentlich geht man ja als Gesunder dann dahin. Mhm. Dann wird einem da zum Beispiel das Blut abgenommen, so ein großes Blutbild oder sowas gemacht oder es wird vielleicht auch eine Ultraschalluntersuchung gemacht. Und dann kann man halt wirklich Pech haben und dann ist man auf einmal ein Patient, wenn nämlich etwas gefunden wird. Mhm. Ein auffälliger Blutwert, irgendetwas, was im Ultraschall gesehen wird, das muss dann weiter abgeklärt werden und dann gerät man manchmal in eine Maschinerie und dann wird man wirklich zum Patienten, obwohl man eigentlich gesund ist, obwohl dieser eine Blutwert da fünf Wochen später wieder normal gewesen wäre oder überhaupt sowieso gar nichts aussagt, weil er nur minimal erhöht ist. Und diese Sache, die man da im Ultraschall gesehen hat, die ist auch nicht krankhaft. Das hat man vielleicht schon sein Leben lang schon und auch die weiteren 50, 60 Jahre, die man noch lebt, hat man das auch, ohne dass es jemals Probleme gemacht hat. Aber wenn es dann erstmal entdeckt ist, dann muss ja was getan werden. Und dann kann es wirklich auch nicht gut enden.
Hm. Aber das gilt jetzt nicht für so Dinge wie Krebsvorsorge oder ähnliche Vorsorgeuntersuchungen, wo bewiesen ist, dass sie tatsächlich helfen können, ne?
Also bei dem Thema Krebsvorsorge sage ich eigentlich immer, dass das Wort Vorsorge schon mal falsch ist, weil in der Vorsorge sorgt man ja etwas vor und das ist bei der Krebsfrüherkennung, das ist das richtige Wort dafür, nämlich meistens nicht so. Es wird nur etwas früh erkannt, was schon da ist. Und dann hofft man eben, dass man durch dieses frühe Erkennen eine bessere Therapie einleiten kann. Also das ist schon mal der erste Fehler, der bei dem Thema Krebs gemacht wird. Und dann gibt es leider bei der Krebsfrüherkennung nicht allzu viele Untersuchungen, die tatsächlich nachgewiesenermaßen einen Nutzen haben. Dazu gehört tatsächlich eine Darmkrebsfrüherkennung, die scheint wohl einen gewissen Nutzen zu haben, aber beim Thema Brustkrebsfrüherkennung sieht es schon ganz, ganz anders aus. Also die ist nicht so eindeutig. Die hat nicht so einen eindeutigen Nutzen, genauso wenig wie die Früherkennung von Prostatakrebs.
Was würden Sie uns jetzt raten? Wie verhalte ich mich am besten, wenn ich merke, mir geht es irgendwie nicht gut?
Dann würde ich Ihnen raten, etwas zu tun, was vielleicht nicht ganz leicht fällt. Also ich würde probieren, mal so einen Schritt zurückzutreten quasi und zu probieren, mal auf mich drauf zu schauen und zu überlegen, ist es denn wirklich so schlimm? Und vielleicht mal zu überlegen, wie würde das denn wohl in einer Woche aussehen? Würde ich da denken, dass du jetzt zum Arzt gegangen bist, das war nicht nötig? Oder würde ich sagen, Gott sei Dank, bist du zum Arzt gegangen? Und ich würde sagen, in den meisten Fällen kommt man zu dem Schluss, es war nicht nötig, wenn man mal so ein bisschen vorausblickt. Also man sollte ein bisschen mehr Vertrauen in sich selber haben. Das ist nicht einfach, das muss man sich vielleicht auch wirklich antrainieren, aber das lohnt sich halt oft, weil jeder Gang zum Arzt zu Komplikationen führen kann, sage ich mal. Wenn man aber tatsächlich in großer Sorge ist, dann sollte man natürlich zum Arzt gehen, auch wenn Beschwerden, die man hat, nicht besser werden oder drastisch und schnell zunehmen, akut zunehmen, dann sollte man auch zum Arzt nehmen. Und alles, was wirklich sehr, sehr ungewöhnlich ist, was einem sehr, sehr ungewöhnlich vorkommt, das passiert halt nicht oft, deswegen ist es ja ungewöhnlich. Aber wenn einem etwas ungewöhnlich vorkommt, auch dann bitte zum Arzt.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.